Guten Morgen. Gerade eben noch in Rehe, jetzt sind wir wieder hier. Das geht schnell, aber ich bin dankbar, dass alle gut angekommen sind. Man muss es immer wieder dran denken. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man da gewisse Kilometer fährt, und vor uns ist auch mal ein Lastwagen rausgeschert einfach. Gott hat Bremsen geschenkt. Wir konnten dem Ganzen noch ausbremsen, also wir konnten dann bremsen, sonst hätte er uns ausgebremst. Und da bin ich immer wieder dankbar, dass alle gut angekommen sind. Und wir dürfen weiter mit Gottes Wort leben, wir dürfen uns weiter nach ihm ausrichten. Und heute soll eine Serie beginnen, die aber nächsten Sonntag schon wieder endet, weil danach bin ich die nächsten zwei Sonntage auswärtig zum Predigen in Wendlingen und in Sulz. Und das Thema ist der Kolosserbrief. Kolosserbrief ist ein Brief von Paulus, das ist unumstritten, so ein paar Gedanken zum Hintergrund, und ist für mich so ein typischer Kampfbrief. Kolossus, ne, das liegt in der heutigen Türkei, ist jetzt nur noch eine Ruine und ist eine Stadt, die wirtschaftlichen Aufschwung hatte, fruchtbare Ebene, voll dabei. Aber sie hatte mit vielen Dingen zu kämpfen, die in dem Brief der Kolosser thematisiert werden. Es ging viel um, man würde es heute sagen, Irrlehre. Griechische Philosophie, dass zum Beispiel Jesus nicht fleischlich auf Erden war, also der Doketismus nennt man das, dass Jesus nur ein Scheinleib hatte, was natürlich grundsätzlich eine Veränderung wäre, das Leiden Jesu, dass er Hunger hatte, dass er versucht werde, es wäre alles hinfällig, wenn Jesus nicht auch ein Mensch war. Es gab jüdische Gesetzlichkeit, ne, dieses Zurück zu dem, wie du sein solltest, ne, Beschneidungs-, Essensrituale, vielleicht manchmal auch die Vorstellung, auch der Kampf, ne, wie musst du als Christ sein? Da gibt es manchmal ganz interessante Vorstellungen, die so gar nicht in der Bibel stehen. Da gibt es manchmal ganz interessante Diskussionen, ne, das musst du jetzt machen, so oft musst du dies tun und das tun. Woher kommt das eigentlich? Aber auch damals musste man kämpfen, und dann noch orientalischer Mystizismus, das ist ein schöner Zungenbrecher. Das war zu der Zeit Mysterienkulte, wo man nicht genau wusste, wie das da genau vor sich geht, und genau dieses Geheimnisvolle war der Reiz. Ne? Da gab es eine elitäre Gruppe, die drüber stand, und man konnte sich hocharbeiten, aber dass man alles irgendwie mitbekommen hatte oder dass jeder dahin kam in diesen letzten Zirkel, das war gar nicht möglich. Und im Gegensatz dazu steht Jesus Christus, wo jeder, egal woher er kommt, egal wie seine Biografie ist, mit Jesus leben darf und weiterentwickeln kann. Und dann eine starke Engelverehrung, das haben wir im Kapitel 2, wo nicht der Schöpfer angebetet wurde, sondern die Schöpfung. Und das kann schnell passieren. Engelverehrung ist ja durchaus heute noch auch ein Thema, wo viele Leute eher den Blick auf Engel haben, Schutzengel und solche Dinge. Und dabei aus dem Blick verlieren, wer eigentlich diese Engel gemacht hat und wer alles in der Hand hält. Vielleicht auch ein Bild dafür, dass wir oft manchmal, und darum kämpft der Kolosserbrief, das Ziel vor Augen verlieren, nämlich Jesus Christus, unser Heiland. Und wir andere Dinge ansehen, vielleicht dazu auch anbeten. Anbetung ist ja das, was mir die Zeit nimmt, wofür ich ständig oder worüber ich ständig nachdenke, mit was ich mich ständig auseinandersetze. Das kann verschiedene Lehren sein, das kann aber auch natürlich sein, zum Beispiel Probleme, Sorgen und Ängste. Auch das kann man anbeten, wenn es mich beherrscht und ständig im Mittelpunkt steht. Und das ist dieser Kampfbrief, wo Paulus entgegenwirkt, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass man den Blick auf das Wesentliche hat, nämlich auf Jesus Christus. Was ich so schön finde und was mir diese Briefe auch immer wieder zeigen, ja, die Gemeinden hatten Probleme. Man denkt immer so, nur meine Gemeinde ist problembelastet. Nein, die hatten damals schon Probleme. Was wir aber aus diesen Briefen lernen können, ist, dass Gott bewahrt hat. Dass Gott sein Wort der Wahrheit und seine Gemeinde auch bewahrt hat bis heute. Wir haben dieses Wort, das ewige Wort unseres Gottes, und es ist bewahrt geblieben. Und da ist manche Strömung gewesen, wir wissen es kirchengeschichtlich, können wir gerne mal an anderer Stelle erörtern, ich mag ja Kirchengeschichte, aber der wesentliche Punkt, Christus, Christus in uns, Christus als unser Heiland und Retter, das ist geblieben, weil Gott bewahrt hat. Und nach 2000 Jahren und einer tief bewegten Geschichte ist es für mich immer wieder erstaunlich, wie groß dieser Gott ist, dass er das genau bewahrt hat. Übrigens dann natürlich, auch uns bewahrt er, auch uns hält er fest. Wenn alles haltlos wird und niemand sich mehr gehalten fühlt oder alles drunter und drüber geht, ist es Christus, der dich und mich hält.
Und so möchte ich mit euch den Kolosserbrief lesen, also nicht den ganzen, den könnt ihr selber nachlesen, sondern wir fangen mit Kapitel ganz klassisch ein. Kapitel 1 im Kolosserbrief, die Verse 1 bis einschließlich 18. Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Paulus, Apostel Christi Jesus durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus gehört haben und von der Liebe, die zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie es auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns und eure Liebe im Geist kundgetan hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichen Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren, und aller Langmut mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles, in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Paulus stellt sich vor, das ist die übliche Vorstellung eines antiken Briefes, wenn man sich, welche Autorität, wer man ist. Und er sagt ganz klar, ich bin ein Apostel, das war ein Gesandter, war auch ein militärischer Begriff. Eigentlich war es ein Begriff für die Erstsiedler, wenn sie Neusiedlungen begonnen haben. Es waren Pioniere. Apostel in dem Fall war ein Beauftragter von Gott. Und er sagt es in aller Klarheit durch Gottes Willen. Und wir werden später, können wir das noch nachlesen, wer das möchte, in Vers 28 und 29 spricht er über seinen Auftrag, nämlich Christus in euch und die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen Christus darzustellen. Das war der Fokus von Paulus. Und wir wissen, wenn man sich ein bisschen mit Paulus und seinem Leben beschäftigt, das war nicht immer ganz einfach. Er hatte gewisse Schwierigkeiten. Er hatte zu kämpfen mit den Korinthern, da gab es Konflikte, hat sich später dann gebessert. Er wurde Apostelgeschichte verfolgt, gejagt, gesteinigt, aufgestanden. Am Ende starb er auch durchs Schwert. Das heißt, auch in Gottes Willen zu sein, heißt nicht, dass es immer alles leicht ist. Auch in Gottes Willen zu sein, heißt nicht, dass es keinen Widerstand gibt. Die Frage ist, und die möchte ich heute Morgen durchaus stellen, wenn du in der Gemeinde bist, wenn du mit Christus gehst, wenn du mitarbeitest, warum machst du was? Paulus konnte sich auf eine Sache immer berufen, Gott hat mich dahingestellt. Und ich glaube, so manche Krise, die wir vielleicht auch manchmal im Geistlichen haben, wo wir vielleicht in mancher Familie uns fragen, was ist das denn, warum geht es da immer drunter und drüber, warum gibt es da immer Reibereien an manchen Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Gemeinde, wenn ich einen Dienst tue und mir nicht klar mache, warum ich dort bin, wo ich bin, dann gibt es natürlich Reibereien, vor allem wenn es schwierig wird. Wir haben ja schon gehört, es wird schwierig, wird auch nie anders versprochen in der Bibel. So manche Kinder, Jungscharstunde, wenn du rausgehst, sagst, mir hört ja keiner zu. Mein Reflex ist ja dann immer, habe ich auch den Reflex, ich gehe zur Post. Die suchen immer und Pakete, liebe ich. Aber dieser Impuls, dieses, ich mache etwas, es funktioniert nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Es gibt Tage, da läuft es manchmal reibungslos in manchen Kreisen und es gibt Tage, da hat man das Gefühl, es ist eine ganz holprige Sache. Kein Wort, was man sagt, kommt an. Das Interessante ist natürlich, und das ist oft der Fehler, ich muss mein Bestes geben, mich sauber vorbereiten, aber was ankommt, bleibt Gottes Sache. Aber wenn ich weiß, warum ich da bin, wo ich bin, macht mich das in gewissem Sinne auch krisensicher. Ich weiß, warum ich diesen Dienst tue. Ich weiß, warum ich mich vielleicht auch dem aussetze. Und ich finde es so schön, der Gedanke, vielleicht bist du irgendwo reingestellt. Vielleicht hat dir Gott sogar auch irgendwo gesagt, wo du reingestellt bist. Aber zurzeit sieht man das einfach nicht. Kann man es einfach nicht erkennen, weil die Probleme, Sorgen, und da kommt ja oft einiges dazu, das ist ja nicht nur eine Sache, man kann es gerade nicht sehen. Ich kann es nicht erkennen, Jesus, warum ich da bin, wo ich bin. Und es braucht immer wieder diese Berufung, egal ob du Ältester bist, ob du Kinderstunde machst, selbst wenn du hier putzt, es braucht immer wieder diese klare Anweisung, Gott, ich bin da wegen dir. Nicht, weil die Gemeinde Druck gemacht hat, weil der Pastor gesagt hat, wir brauchen Kindermitarbeiter, sonst müssen wir das zumachen. Das ist immer das letzte Mittel, gell? Sonst gibt es keine Kinderarbeit, wir verlieren die nächste Generation, die Gemeinde stirbt aus und das Evangelium endet. Ich habe es ein bisschen weiter gesponnen. Aber dieser Punkt, ne, wie sieht es da aus? Sondern diese Sache, Mensch, da hat mir Gott was aufs Herz gelegt. Und ich möchte dort sein. Einfach, weil ich Kinder liebe. Weil es bleibt immer an der Liebe. Einfach, weil ich es liebe, zu dienen, auch Gott etwas zu geben. Einfach zu zeigen, ich habe dich lieb. Und wir haben das ja oft in diesem Text, da wird immer wieder, geht es um Gebet, Gebet und Danken. Genau, das ist nämlich die Grundeinstellung der Mitarbeiterschaft. Ich bete und ich danke Gott. Danke Gott für meine Gemeinde. Ich danke Gott, dass ich Älteste habe. Ich danke Gott für eine Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist ja auch das, ne? Der Brüder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee. Also da ist ja eine ganz tiefe Verbundenheit. Übrigens sind damit auch die Schwestern gemeint, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Das war kein einmaliger Männerclub, sondern wenn wir nachlesen in der Bibel, waren ja sehr viele gute Frauen aktiv, Diakoninnen, sehr viele Frauen, die da auch wirklich was in Christus bewegt haben. Und was wir von Jesus gelernt haben zum Thema Frauen, Frauen waren immer schon dabei. Maria, Martha und unzählige andere Frauen, die da immer auch gewandelt sind und denen Jesus sich auch immer angenommen hat. Maria und Martha setzte sich viel mit ihnen auseinander und sie haben ihn sehr, sehr lieb. An die heiligen und gläubigen Geschwister. Er spricht es direkt an, das ist diese Verbundenheit in Christus. Es kann sein, dass uns nichts verbindet. Kann ja sein, ganz andere Biografie, ganz anderer Hintergrund von Schulbildung, sozial, keine Ahnung. Was uns aber verbindet, ist Christus und das ist größer als alles andere. Und darum ist es immer wieder so wichtig, das im Blick zu haben. Christi Liebe verbindet uns. Darum sind wir ein Leib. Wie wir es auch am Ende in Vers 18 lesen, er ist das Haupt der Gemeinde, der Kopf. Und wir sind die Glieder. Und diese Geschwister und diese Verbundenheit, das ist durchaus was wert, auch in mancher Krise. Und dann dieses Heilig, was heißt es denn? Abgesondert von der Sünde und ausgesondert für Gott. Da hat Gott uns ausgesondert, berufen und gesagt, ihr dürft mit mir leben. Und es ist nicht nur dieses, ihr dürft mit mir leben. Ich will, dass ihr mit mir lebt und eben nicht mehr der Sünde dient, was in die Verlorenheit führt. Sondern ich möchte, dass ihr gerettet seid. Und jeder, der das glaubt, ist gerettet. Und heilig mache nicht ich mich. Kann ich nicht. Heilig macht Christus. Und wenn wir das dann in Römer nachlesen, 6,10, dann sind wir tot für die Sünde. Wo er sagt, das ist nicht mehr der Herrschaftsbereich, in dem du lebst. Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht sündigen. Aber du bist nicht mehr in dem Herrschaftsbereich, dass es dich in die Nachfolge der Verlorenheit, der Hölle führt, sondern in die Ewigkeit mit ihm. Und dann fängt er auch an in diesem Dreiklang ab Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben, von der Liebe, der zu ihr alle Heiligen habt, wegen der Hoffnung. Liebe, Glaube und Hoffnung. Das sind die elementaren Teile, finden wir auch in 1. Korinther 13,13. Aber die Liebe wird niemals enden. Es ist der Glaube, die Beziehung, die einen Christen ausmacht. Und er sagt, darauf ist es auch immer wieder zurückzuführen. Ich darf mit Christus durch diese Welt gehen. Er hat mich erlöst, er hat mir vergeben, er gibt mir die Perspektive Ewigkeit, er liebt mich, er hat mich wunderbar gemacht. Er gibt bei allem, was an großen Problemen und Sorgen in dieser Welt ist, eine unerschütterliche Hoffnung. Und ich darf mit ihm leben und ich darf ihm vertrauen, dieser Glaube. Und da führt es nämlich dazu, was Paulus so sagt, wir danken Gott. Ne? Ich danke Gott, dass er mich herausgerufen hat aus einer Verlorenheit, aus einer Finsternis. Wir werden später noch lesen, er hat mich gerettet aus der Macht der Finsternis. Ich weiß, dass wir das nicht immer vor Augen haben. Ich weiß, dass es manchmal ganz weit weg erscheint. Aber das Interessante ist, es ist ja der Fakt des Glaubens, dass wir eine Hoffnung haben und das wird ja kommen eines Tages. Es ist Fakt, dass man stirbt. Aber es ist auch Fakt, dass wir eine Hoffnung in Christus haben. Die Zeitform ist immer interessant, die Hoffnung haben, Hoffnung ist. Das ist nicht variabel oder konjunktiv, könnte, sollte sein, sondern es wird so sein. Und es ist diese klare Hoffnung, die wir leben dürfen durch den Glauben an ihn. Und dafür können wir danken. Und er dankt alle Zeit, wenn wir für euch beten. Er dankt und betet, das gehört eng zusammen. Das Gespräch mit Christus. Die Auseinandersetzung. Ja, es ist manchmal eine Auseinandersetzung. Wir können es in den Psalmen lesen, wir können es in anderen Gebeten lesen. Wir müssen uns auch mit Christus auseinandersetzen. Aber das Schöne ist, wir haben einen Vater im Himmel, der das auch will, mit seinen Kindern reden. Gott hat die Kommunikation nie eingestellt. Wir haben sein Wort, wo wir alles Elementare haben. Und dann können wir noch ins Gebet gehen, um das zu vertiefen, was wir aus dem Wort wissen. Danke für meine Gemeinde, danke für meine Geschwister, danke, dass du mich herausgerufen hast aus einer Welt, die ja nicht unbedingt fröhlicher wird, sondern immer trostloser. Danke, dass du mich aus meiner persönlichen Finsternis gerettet hast. Ich habe es ja mit dem Uwe mal besprochen auf der Freizeit, es gab ja diesen Abend, das ist immer das Beste, wenn so ein Prediger so einen Abend macht, wo man dann alle Leute in Kleingruppen gehen und sich erzählen, wie sie zum Glauben kamen. So habe ich das gehört, so habt ihr das gemacht. Ich war ja bei der Jungschau und habe Stratego gespielt und verloren. Und dann war das da und dann war das dieses Erkenntnis, woher kommst du eigentlich? Ne? Und wie ging der Weg mit Christus mit dir? Ich finde es ganz, ganz wertvoll. Und ist natürlich entspannend für den Prediger, weil er sagt, habt ihr jetzt alles gemacht, da muss man nicht mehr viel machen und kommt gut an. Aber der Punkt ist, diese Herkunft, diese Biografie, diesen Weg, den Christus mit dir ganz individuell gegangen ist, das finde ich so schön. Und in dieser Größe Gottes, den Weg, den er mit mir gegangen ist er nicht mit dir gegangen, weil es ein anderer Weg war. Aber er ist jeden Weg gegangen, manchen Umweg. Und darum ist dieses Danken so wichtig, ne? Da wir von eurem Glauben gehört haben und dann von dieser Liebe. Und das finde ich so schön. Man kann übrigens, und da noch mal kurz von eurem Glauben gehört habe, ne, in Christus Jesus. Ja, Glaube kann sich zeigen. Er muss sich nicht zeigen, um gerettet zu sein. Das sagt er nicht. Aber er sagt, Glaube, Beziehung, aktiv, das zeigt sich im Leben und im Alltag. Im Vertrauen, im Wissen, wo ich hingehe, im Alltag, dass ich bereit bin zur Vergebung und Versöhnung, was ein Prozess ist, da müssen wir uns auch nichts vormachen, was ja bei tiefen Verletzungen auch seine Zeit braucht. Aber das ist es, wo sich Glauben auch zeigt. Und Glauben ist ein wunderbarer Teil, wo man auch Gläubige erkennen kann. Wenn ich immer euch einen Bibelvers um die Ohren knalle, ist das super, aber das zeigt noch keinen Glauben, das können viele. Sondern diesen Weg, diese Frucht bringend, was er später dann auch sagt, ist ja das, wo es um Liebe, Glaube, Barmherzigkeit, Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, in Nehemia 18. Nicht das, euer Bibelwissen, eure Gebetszeiten oder euer täglicher Dienst, sondern diese Freude am Herrn, weil diese Freude erklärt auch alles andere. Und daher, ne, dass man das sehen kann und nicht muss, um zu glauben, bitte nicht falsch verstehen, aber sehen kann, dass man mit Christus wandelt, bei allen Höhen und Tiefen und dann natürlich mit der Liebe und von der Liebe. Ich finde es so spannend. Christus hat eine grundsätzliche Veränderung geschenkt, weil er die Liebe zum Mittelpunkt gemacht hat. Es war Liebe, warum er uns gerettet hat. Es war Liebe, warum er uns herausgerufen hat. Und es war die Liebe, die er untereinander gestiftet hat. Wir wissen, es ist keine Liebe der Emotionen. Wenn ich jemand zugetan bin, meiner Frau oder so, ist es nicht so schwer zu lieben. In der Gemeinde wird es dann herausfordernder. Sondern es ist diese Entscheidung, Christus zu folgen. Und wenn dann Jesus auch in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Übrigens, den zweiten Teil hat niemand gesagt von Gottes Seite aus. Das haben die Pharisäer irgendwann mal eingeführt. Das war dieser menschliche Reflex, ne? Meine Nächsten soll ich lieben, meine Feinde hassen. Das war keine Anweisung Gottes, sondern der zweite Teil kam von der menschlichen Seite. Aber es war, was eben damals gang und gäbe war, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, ja klar, so ist es, das mache ich auch so. Und dann sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Liebt eure Feinde und betet für sie. Ich finde es eigentlich unglaublich herausfordernd, welche Liebe uns Gott gegeben hat. Aber es ist eigentlich auch ganz, ganz spannend. Weil was gibt er mir gegenüber dieser Feindschaft und gegenüber Hass, wo Jesus auch ankündigt im Johannesbrief? Er gibt mir was an die Hand. Das sagt, fang an zu lieben und bete für diese Menschen. Und wenn wir für Menschen beten, geht es ja nicht darum, dass Gott die hinwegnimmt. Strecke sie nieder, o Herr, damit sie weg sind, sondern dass die zum Glauben kommen und Brüder und Schwestern werden und erkennen, was wahre Liebe ist. Das ist der Kern des Evangeliums. Und ich finde es so schön, dass Jesus uns so ein praktisches Beispiel gegen den Hass der Welt gibt, nämlich die Liebe. Und es ist sehr, sehr entwaffnend, Liebe, auch bei starkem Hass. Und es ist sehr, sehr entwaffnend, wenn man Bösartigkeit und Niedertracht mit Liebe und fast schon einer Naivität entgegenkommt. Und sich dem Ganzen ausliefert, so wie Christus sich auch diesen Menschen ausgeliefert hat, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Er war nur nicht naiv, sondern er wusste, er muss diesen Weg gehen. Und natürlich betet für sie. Die Liebe ist ein Teil unseres Erkennungszeichen als Gemeinde. Und dann wäre es vielleicht auch praktisch mal zu fragen, wenn wir bei Problemen und Schwierigkeiten haben, wie sieht denn Jesus diese Person? Wie sieht Jesus diesen Menschen, mit dem ich so große Schwierigkeiten habe, der überhaupt nicht mit mir harmoniert? Es gibt ja Menschen, die harmonieren, da stimmt die Chemie, ist einfach zu lieben, bah, toll. Aber es gibt Menschen, da ist eben ein bisschen herausfordernd, weil es nicht harmoniert, weil es ganz andere Charaktereigenschaften sind. Vielleicht auch welche, die mich erschrecken oder eher abstoßen, ne? Wo ich sage, da ist jemand, puh, und ich so, ah nee, das will ich nicht. Aber wie sieht Jesus diesen Menschen, wie betrachtet er diesen? Und würde Jesus über die vielleicht auch Unzulänglichkeiten und Fehler genauso urteilen, wie ich gerade über diesen Menschen urteilen? Oder wäre da viel, ganz viel Barmherzigkeit? Und dann immer die Frage, hat Jesus diesen Menschen lieb? Und jetzt wisst ihr, warum auch so oft in einem Kapitel Gebet vorkommt. Denn das geht nur im Beten, Beten, Beten. Jesus, zeig mir, wie du diese Person siehst. Aber es ist diese Liebe und dann geht es über in diese Hoffnung. Und ich finde es so schön, in der Bibel ist die Hoffnung kein unbestimmtes Sehnen. Ne? So dieses, ich habe die Hoffnung, da passiert irgendwann mal was. Ich habe die Hoffnung, es wird besser Wetter. Ich habe die Hoffnung, ich kriege eine Gehaltserhöhung oder mehr Urlaub. Sondern es ist etwas ganz, ganz Genaues. Ne? Es ist das volle Vertrauen auf Jesus' Verheißungen. Das ist diese Hoffnung, das wird eintreffen. Und darum habe ich auch eingangs gesagt, dass dieses Wort wurde bewahrt, das in Kolossee, die Stadt gibt es ja nicht mehr. Das sind Ruinen, wie Ephesus auch. Aber Gottes Wort gibt es noch. Das römische Imperium gibt es nicht mehr, wie vorher auch übrigens die Griechen, die Perser, die Babylonier und Assyrer. Das sind ja heute alle nur noch Fußnoten der Geschichte. Da kannst du ein paar Säulen betrachten. Gott ist noch da, mit seinem Wort. Und wenn du damals zu einem Römer gegangen wärst und gesagt hättest, du, in 2000 Jahren seid ihr nur noch Ruinen, ihr seid da keine Weltmacht mehr mit euren Legionen, hätte er gesagt, nö, das glaube ich dir nicht. Aber Christus ist noch da. Und diese Hoffnung, da ist etwas, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Diese klaren Versprechen, wenn du mein Kind bist, dann wirst du zu mir kommen. Ich bin jetzt schon da in deinem Leben. Und dadurch werden wir ja oft auch ermutigt. Entmutigt werden wir allzu oft durch Nachrichten, durch Situationen, durch Menschen. Entmutigung ist ein großes Thema. Aber wir werden ermutigt durch die Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Gottes Wort steht. Und man kann dir alles nehmen, aber niemals das, was Gott dir versprochen hat. Er hält sein Wort. Er kann gar nicht anders. Und da finde ich so schön, nicht die Krankheit hat das letzte Wort, nicht das Leid hat das letzte Wort, nicht der Schmerz hat das letzte Wort, nicht die Sorgen und Probleme hat das letzte Wort, sondern nur Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist, wie es in Vers 16 ist. Und wisst ihr was? Hoffnung macht was mit uns. Das weiß übrigens auch die moderne Psychologie. Ein Mensch, der Hoffnung verliert, ja, da geht nicht mehr so viel. Aber ein Mensch, der Hoffnung hat in Christus, auch ein Vertrauen in Christus, das macht was mit uns im Alltag und im Leben. Und dann sagt er das auch, was er der Auftrag ist von Liebe, Glaube und Hoffnung, ne, dass es Frucht bringt und wächst, dieses Wandeln in Christus. Würdig wandeln. Und würdig wandeln, auch hier, geht ja nur in der engen Beziehung. Kann ich aus mir heraus würdig irgendetwas tun in Christus? Nein, ich kann nur mit Jesus gehen, auf ihn blicken, ihm danken, ihn um Vergebung bitten, wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, und er vergibt und vergibt. Aber es ist der Auftrag fruchtbringend. Oder lasst mich mal anders formulieren, welchen Eindruck hinterlässt du in manchen Bereichen, wo du bist? Vielleicht immer als gestresster Autofahrer, gestresster Kollege, in der Familie immer streitbar. Ich bemerke das ja immer wieder, ne? Auch wenn ich in die Familie wieder zurückkehre. Ich verfalle da manchmal wieder in alte Rollen, dann bin ich wieder das Büble, dann gibt es ein Karbad, nee, so schlimm ist das nicht. Aber dann so Ansichten und so weiter, kann ganz schnell in Gefahr treten, dass man dann wieder so vielleicht auch wieder lästert oder bösartig wird oder solche Dinge. Und dann denke ich immer, was bin ich denn in Christus? Es kann schnell passieren, in alte Rollen wieder zurückzufallen, dementsprechend, wo man gerade ist, am Arbeitsplatz. Vielleicht ist der Ton rau und dann plötzlich wird man auch wieder rau, wenn man sonst ja auch nur auffällt. Fruchtbringend, und es geht nur durch Christus, durch Liebe, Glaube und Hoffnung. Und dann wissen wir auch, woher Paulus die Gemeinde gut kennt, durch Epaphras, das heißt der Liebreizende, also falls da noch Kindernamen im Raum stehen, Epaphras, der Liebreizende, finde ich sehr schön. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen holprig auf dem Spielplatz, ne? Bei Kevin, Anton und George und Epaphras, komm mal her. Ne? Aber er sagt erst, mein geliebter Mitknecht. Also Paulus war sich immer bewusst, ich bin nicht allein in meinem Leben und ich kämpfe auch nicht allein. Und dann kommt dieser, hören wir auch nicht auf, in Vers 9, von dem Tag an, dem wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit Erkenntnis seines Willens erfüllt werden in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um den Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk. Und da sagt Paulus, da höre ich nicht auf, dafür zu beten. Auch für uns als unser Gebetsleben. Jesus, ich will Frucht bringen sein. Jesus, ich will wachsen. Er benutzt ja dieses Wort Erkenntnis, Gnosis, da gab es die Gnostiker damals. Und er sagt es, für was beten wir auch? Ne? Für die Erkenntnis seines Willens. Nicht von irgendjemand Erkenntnis, sondern von Gottes Willens. Erfüllt werden in aller Weisheit und im Geist Verständnis. Also darum zu bitten, Jesus, zeig du mir, wie das gemeint ist. Jesus, gib du mir die Klarheit deines Wortes. Und nochmal zurück zum Ursprung, es war viel Irrlehre. Und wisst ihr was, Irrlehre, wie schon gesagt, wie man sein müsste, was man sich alles tun sollte, um guter Christ zu sein und wieder zurück zum Gesetz. Das war ja auch bei den Galatern ein großes Thema. Das kommt ja immer mal ganz gut daher. Das kommt ja nicht daher mit der Fanfare, hier kommt die Irrlehre, duck dich. Sondern es kommt daher mit dem Gedanken, ich habe da eine neue Erkenntnis. Das ist meistens schon, wo bei mir ein bisschen die Alarmglocken klingeln, weil nichts Neues unter der Sonne mit Gott. Und dann dieses Danke, da haben wir was entdeckt und da wird ein Schwerpunkt draus gesetzt. Vielleicht manchmal aus dem Kontext gerissen, manchmal aus dem Wort Gottes, müssen wir mal so sehen. Und dann bittet Paulus darum, dass wir darum beten, dass er uns diese Erkenntnis seines Willens schenkt. Und was ist das Ziel? Damit wir würdig mit ihm wandeln, damit wir bei ihm bleiben und uns nicht entfernen. Vieles kann uns von Christus entfernen, aus unserer Sicht. Ängste, Sorgen, manche merkwürdige Lehre. Und dann ist da Christus, der sagt, bleib bei mir. Und wisst ihr was, diese Theologie, was wir da alles haben, ist manchmal gar nicht so kompliziert. Jesus liebt dich. Und die Frage, die am Ende dann immer zählt, sei es bei Petrus oder selbst bei Paulus, hast du ihn lieb? Mehr war es nicht. Mehr ist es nicht. Und die Frage erübrigt eigentlich auch schon alles andere. Und dann ist es dieses, ne, würdig wandeln zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und jetzt wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich der Sohnes, seines Liebe. In ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Was ist denn jetzt würdig wandeln? Jetzt wird Paulus praktisch. Ihr diskutiert vielleicht viel in Kolosse. Ihr denkt, was ihr alles machen müsstet. Aber er bringt es zurück. Wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Gott schenkt es. Ich bin ja dankbar, dass Paulus es auch mal schreibt. Erkenntnis ist Stückwerk. Stück für Stück werden wir ans Wort herangeführt. Und mein Glaube, den ich damals 99 hatte, ist anders, den ich 2025 hatte. Und da sage ich, danke Jesus, das war nicht mein Werk. Das habe nicht ich geschafft, sondern er hat mir immer wieder Stück für Stück gezeigt durch sein Wort. Er hat mir Geschwister geschenkt, er hat mir eine tolle Frau geschenkt, die mir das dann auch immer wieder klar gemacht hat, was manche Sachen, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Mein Wortschatz hat sich verändert, hatte eine komische Sprache vorher. Jetzt rede ich trotzdem noch Schwäbisch, aber dieses Erkenntnis Gottes und dann gekräftigt mit aller Kraft, es ist doch seine Kraft. Es ist doch er, der es macht. Und bin ich da mir im Klaren, dass ich, wenn ich auch Auto fahre, und da sind wir uns alle im Klaren, ich brauche Treibstoff. Das Auto fährt, es tut vielleicht auch alles, aber ohne Treibstoff fährt nicht. Wir brauchen, um Licht zu machen, Birnen reinzudrehen, Elektrizität, Strom muss fließen. Es ist er. Und da muss ich Kontakt halten. Da muss ich mich füllen lassen von ihm mit dem Bild des Autos. Und ich muss Kontakt haben zum Stromnetz, damit auch diese Birnen hier alle leuchten. Wenn ich die Birne rausdrehe, leuchtet sie nicht. In Christus mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit zum Ausharren. Das ist einer meiner Lieblingswörter, das Upomone. Upomone. Das heißt Ausharren. Kommt ja eigentlich aus der Gärtnerei. Und es waren Pflanzen, wurden so genannt, die unter allerwidrigsten Umständen trotzdem gewachsen sind. Und Ausharren wortwörtlich heißt es eigentlich drunter bleiben. Und das ist mit harter Arbeit, das ist mit Kampf verbunden, das ist herausfordernd, dass wir manchmal auch unter der Last bleiben, weil Gott sagt, ich bin da und ich trage das mit dir. Mir ist es nicht egal, wie es dir geht, du stehst nicht allein. Ausharren mit Geduld, also Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen. Danke, Jesus. Vielleicht noch mal danke, dass ich da gerade bin, wo ich bin. Vielleicht ist es auch eine Riesenchance zu wachsen, auch wenn es unglaublich herausfordernd ist. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, wenn wir rückblickend in unser Glaubensleben sehen, wo sind wir denn gewachsen? Da, wo alles gut lief? Da, wo alles reibungslos war, ne? Wo man gesagt hat, wo es nach einer Predigt, ich nehme es aus meiner Sicht, eine Standing Ovation gab und so weiter. Und alle gesagt haben, Marcel, es war die beste Predigt deines Lebens. Wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Wir sind da gewachsen, wo es schwierig war und wo wir erkannt haben, dass es nur einen gibt, der alles in der Hand hält. Wo wir wissen konnten, dass wir uns nur auf einen verlassen können, nämlich auf Christus Jesus selbst. Und das ist auch meine Freude. Und darum haben wir Freude. Und dann sagt er das mit Freuden im Vater Dank sagen. Wieder diese Danksagung, es kommt oft vor. Danke, Jesus, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du da bist. Und danke, dass ich weiß, wo meine Reise hingeht. Und jetzt kommt ein schöner Teil zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Das Interessante ist, dass hier das Wort für Rettung nicht das übliche Soteria, der Retter, die Rettung ist, sondern ein militärischer Begriff gewählt wird. Und wortwörtlich heißt es eigentlich, dich freigekämpft hat. Manche hängen da noch mit Bogen dran, ob da eine Waffe jetzt dazu muss. Aber das Wort gerettet hier an dieser Stelle heißt, dass Christus dich freigekämpft hat, rausgeholt hat und dann versetzt ins Reich seiner Liebe. Ich finde dieses Bild so schön, dass Christus für mich gekämpft hat, damit ich sein Kind bin. Ich finde das Bild so schön, dass Christus für uns kämpft aus der Macht der Finsternis. Vielleicht hat sich noch nie ein Mensch für dich eingesetzt. Vielleicht haben sich nicht mal deine Eltern für dich eingesetzt, weil du halt Beiwerk warst oder ein Unfall, wie man heute so schön sagt. Bist du nicht, bist ein genialer Gedanke Gottes. Vielleicht hat sich auch nie jemand für dich wirklich stark gemacht. Vielleicht gab es Lehrer, die gegen dich waren. Nichts gegen Lehrer, es sind alles liebe Menschen. Vielleicht waren auch immer jemand, warst du allein und du standest auch immer allein als Opfer. Aber da ist Christus, der dich freigekämpft hat aus der Finsternis gegen Teufel, Sünde und Tod. Und es hat ihn was gekostet. Das ist das, woran wir gedenken am Kreuz. Und das ist unser Blick, würdig wandeln in Christus, heißt für mich, ich schaue auf den, der mich freigekämpft hat. Ich schaue auf dem, der mich liebt und dem ich so viel wert war, dass er für mich gekämpft hat, ja sogar am Ende gestorben ist. Und in ihm haben wir die Erlösung und auch hier die Zeitform. Das ist so. Die Vergebung der Sünden und die Erlösung. Du bist erlöst. Und jetzt kommt die Aufforderung, leb als Erlöster. Gelöst. Und gelöst heißt, ich habe damit gar nichts mehr zu tun, ich bin da gar nicht mehr in Kontakt. Und zum Schluss geht es um Christus selbst. Und das ist auch mein letzter Gedanke jetzt in der Predigt. Würdig wandeln die Kolosser mit ihren Kämpfen. Und es geht darum, dass man den Fokus kriegt auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Gewalt oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Dann geht es noch weiter, er ist der Anfang, Erstgeborener. Das ist eine große Aufzählung, wo uns Paulus nämlich den Gekreuzigten vor Augen hält. Aber nicht den Gekreuzigten, der alles für uns gegeben hat, sondern auch der alle Macht ist. Alles ist durch ihn geschaffen. Er war immer, er wird immer sein. Es können sich viele Dinge in deinem Leben verändern, positiv wie negativ. Christus ist immer und bleibt wie immer. Christus ist und er ist da, verbindlich in seinem Wort zu uns. Und er ist es, der auch alle Mächte haben. Ich weiß nicht, was dir gerade Angst macht. Die Zukunft, manche Herausforderungen, Arbeitsplatz, Kämpfe. Vielleicht macht dir gerade auch Angst, wo du gar nicht weißt, wie es weitergeht. Ne? Auch körperlich, Krankheit. Und dann ist da einer, der sagt, alles ist mir unterworfen. Alles ist in meiner Hand. Und ich glaube, wenn wir in der Gemeinde eine Aufgabe haben, ist es uns zu ermutigen, mit Christus zu gehen als seine Kinder, aber immer wieder auch zu ermutigen, den Blick auf ihn zu heben. Ja, er ist mein Herr und mein Gott. Und am Ende ist es auch nur das Bekenntnis. Nicht deine Sorgen, nicht diese Welt, nicht Geld, noch sonst irgendwas, sondern Christus allein. Und ich schließe jetzt auch mit dem Gedanken, den uns so Thomas ja schon zitiert hat, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. So kämpft Christus und das Bild will ich gerne aufgreifen, auch wenn es Petrus damals gesagt hat, aber ich glaube, dass da heute auch kein Unterschied ist biblisch. So kämpft Christus noch heute für uns. Ich bete für dich, damit dein Vertrauen, diese Beziehung von deiner Seite aus nicht aufhört, sondern dass es immer mehr wächst. Und dass du immer mehr weißt, wie sehr ich dich liebe, dass ich da bin und dass ich eben genau der bin, der alles ist. Und wisst ihr was? Jesus ist genug. Wir brauchen nichts anderes außer Jesus Christus. Er ist in allem, er ist alles. Und das ist eine Erkenntnis, die mir eine unglaubliche Freiheit in Christus schenkt. Ich brauche auch nicht alles. Ich muss auch nicht alles. Ich muss es auch nicht jedem recht machen. Sondern Christus ist mein Leben, mein Heil. Und er tritt für mich ein, damit das aus meiner Seite aus, er hört nicht auf mich zu lieben, aber dass ich nicht aufhöre, ihm zu vertrauen. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du der Schöpfer von allem bist, dass alles durch dich bist. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist der, der schon immer war und immer sein wird. Und das begreife ich nicht, deine Präexistenz, Christus, aber du bist es. Danke für diese Liebe und für Glaube und Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Und dass wir dadurch würdig wandeln können, nicht weil wir etwas tun müssen, sondern weil wir mit dir durch dieses Leben aktiv gehen. Und danke, Herr, dass du uns auch zusammengestellt hast als Gemeinde, dass wir danken dürfen, dass wir beten dürfen und dass wir wissen dürfen, bei allem, was ist, du bist und bleibst der Herr. Amen.